Ja, das war jetzt der zweite Teil der Schöpfungsgeschichte. Den ersten haben wir letzte Woche gesehen, wer da war. Und wer nicht da war, kann sich das gerne nochmal auf YouTube angucken. Ben Becker liest die Schöpfungsgeschichte. Und wenn man sich das so mal anhört von Anfang an, oder auch so diese Geschichte oder diesen Bericht am Anfang der Bibel mal so als Ganzes liest, dann merkt man vielleicht, dass da ein Spannungsbogen drin steckt. Manchmal, wenn man das so liest und dann vielleicht so sich aufmalt oder mit Flanellbildern irgendwo hinmacht, dann denkt man so, also, zack, 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 so wie so ein Puzzle oder so. Aber eigentlich ist in diesem Aufbau eine Spannung drin, ein Ziel, auf das das Ganze zuläuft. Die Schöpfungsgeschichte, die baut sich langsam auf und läuft auf einen Höhepunkt zu. Und dabei geht Gott sehr systematisch, sehr ordentlich vor. Also Gott experimentiert aber nicht so nach dem Motto, ach, schauen wir mal, was passiert. Also ich baue mal ein Nashorn am Tag 2. Ach doof, sind noch keine Pflanzen da, muss es halt verhungern. Ne? Also, sondern es ist genau andersrum. Erst kommen die Pflanzen, dann kommt das Nashorn. Gott hat einen Plan, setzt diesen Plan Schritt für Schritt um, sinnvoll eins nach dem anderen. Zuerst sortiert Gott das Chaos. Er schafft Licht, er trennt Himmel und Erde, es entstehen Ozeane und Kontinente. Dann kommt das Leben. Pflanzen, Wassertiere und Vögel. Und zwischendrin Sonne, Mond und Sterne. 5 Tage lang, das, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, bereitet Gott alles vor. Er schafft einen optimalen Lebensraum. Und am 6. Tag schafft Gott den Menschen und setzt ihn in diesen Lebensraum. Der Mensch kommt in vorbereitete Verhältnisse. Es ist alles da, was er als Mensch zum Leben braucht. Kurz vorher schafft Gott noch die Landtiere, ganz unterschiedliche, ganz verschiedene, interessanterweise auch am 6. Tag. Also der Mensch bekommt nicht einen Tag für sich allein. So nach dem Motto, ich bin was Besonderes und ich habe so meinen eigenen Tag. Das gibt es nur bei uns, das nennt man dann Geburtstag, wenn man seinen eigenen Tag hat. Ganz am Anfang kriegt der Mensch nicht seinen Tag, sondern er muss sich den Tag teilen mit den Tieren des Landes. Und das macht was deutlich, das glaube ich soll andeuten, dass der Mensch mit der Tierwelt verwoben ist, dass er auch mit seinen Mitgeschöpfen verbunden ist auf irgendeine Weise. Da kann man jetzt drüber streiten, aber es heißt, obwohl er einzigartig ist, ist er nicht so einzigartig, dass er völlig losgelöst von den Tieren ist. Er ist wie sie ein Geschöpf Gottes und ein Geschöpf des 6. Tages. Das heißt, Gott verwebt die Erschaffung des Menschen mit der Erschaffung der Tierwelt und trotzdem sticht der Mensch heraus, weil seine Erschaffung anders ist. Denn da heißt es dann, Horst, PowerPoint. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen. Damit beginnt die Erschaffung. Dass Gott bei sich selber nachdenkt und einen Entschluss fasst. Nebenbemerkung: Wer von euch schon mal darüber gestolpert ist, dass hier lasst uns steht, also sprich Plural, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. Manche sagen, das ist ein Zeichen der Majestät Gottes. Man nennt das im Lateinischen Pluralis Majestatis. Habt ihr vielleicht in Geschichte schon mal gehört? Ludwig der 14., der hat auch immer von sich in Mehrzahl geredet, weil er sich für was Besseres hielt als die anderen. Aber das ist so eine Form, um Hoheit anzuzeigen. Und es könnte sein, dass das damit gemeint ist. Manche anderen Ausleger sagen, nee, 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 nee. Hier geht es darum, dass Gott eins in drei ist. Dass er Beziehung in sich ist, Kommunikation in sich, was die Kirche nachher mit der Lehre der Dreieinigkeit beschrieben hat, das steht hier schon verborgen im Anfang, deswegen lasset uns. Mir kommt es heute auf was anderes an. Mir kommt es heute darauf an, dass hier Gott sagt, jetzt kommt was Besonderes. Und das wird durch dieses Lasst uns Menschen machen eingeleitet. Jetzt kommt etwas, was anders ist als das andere. Und das wird dann auch beschrieben. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen. Das heißt, der Mensch steht in einer Reihe mit der Schöpfung, mit der Kreatur, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Es ist eine Reihe und trotzdem sticht er irgendwie daraus hervor. Er spielt eine einzigartige Rolle. Und deswegen sagen manche Menschen auch, ja, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das, worauf alles zuläuft. Und ich möchte heute mit euch mal so ganz kurz angucken, was bedeutet das denn? Was bedeutet es denn, wenn wir die Krone der Schöpfung sind? Und ein paar wenige Gedanken möchte ich dazu weitergeben. Das Erste, was dahinter steckt, Gott hat uns als Höhepunkt der Schöpfung erschaffen. Wenn man die Geschichte liest, es läuft alles auf diesen Augenblick zu, wo Gott den Menschen schafft. Die Menschen, die das damals aufgeschrieben haben, die Autoren, haben das ganz bewusst so geplant und hatten eine Idee, wo sie hinwollten mit der Schöpfung. Der ganze Lebensraum ist geschaffen, dass der Mensch da hineinkommt, als Höhepunkt. Und jetzt pass auf, ein Exemplar dieser Gattung Mensch bist du. Das heißt, man kann da sehr allgemein drüber nachdenken. Man kann aber auch sagen, hey, das gilt ja auch mir. Das heißt ja dann auch, dass ich ein Höhepunkt der Schöpfung bin. Dass ich die Krone der Schöpfung bin. Das heißt, du bist die Krone der Schöpfung. Also bei uns in der Familie, Kinder sind zum Glück nicht da, gibt es immer so eine Krone am Geburtstag. Ja, also als sie noch kleiner waren, fanden sie das ganz toll. Mittlerweile kommt das nicht mehr so gut. Ne? Aber ich habe da nie so drüber nachgedacht, bis gestern, als ich predigte. Ich habe gedacht, Mensch, hey, das ist ja genau das, was Gott sagt. Du bist von Geburt an, von dem Augenblick an, wo du das Licht der Welt erblickst, bist du die Krone der Schöpfung. Und das kann man sich weder erarbeiten, noch verdienen, noch irgendwie verlieren. Das ist man, weil Gott es wollte. Und jetzt kann ich jeden verstehen, der sagt, naja, so besonders königlich haben wir uns nicht benommen als Menschen, das ist richtig. Und wenn ihr ins Internet reinguckt, gibt es auch viele, viele Leute, die sagen, oh, Krone der Schöpfung, also vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte einen Elefanten dazu gemacht, ja, oder einen Hund oder was der Geier was. Ja? Aber Gott sagt, ja, ich weiß, ihr habt es nachher vermasselt und das kommt dann auch in 1. Mose 3, warum das alles so ist, wie es ist. Aber trotzdem, ihr seid die Krone der Schöpfung, weil ich das entschieden habe. Und wisst ihr, als vor einiger Zeit ein neuer König in Thailand an die Macht kommen sollte, weil der Alte gestorben ist, da hatten sie auch nur einen, wo sie sagen mussten, ach du meine Güte. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt in den Medien. Das war ja so ein Typ, so ein Lebemann. Und wie kann der nur? Aber half alles nichts, er ist der König. Er war von Geburt an der König. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem König und einem Präsidenten. Einen Präsidenten kann man abwählen, manchmal jedenfalls, wenn er nicht zum Diktator mutiert. Aber ein König, wenn ich dieses System habe, dann ist er königlich von Geburt an. Ganz egal, ob ich den mag oder gut finde, sonst wie, er ist es. Und wenn Gott sagt, ihr Menschen, ihr seid von Geburt an die Krone der Schöpfung, dann ist nicht die Frage, ob wir das gut finden, ob wir irgendwie uns blöd benehmen, sondern Gott sagt, ihr seid es. Und wenn wir daran zweifeln, auch wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, ich, sagt Gott, ja, so habe ich dich gemacht, so habe ich dich gedacht. Und egal, ob du denkst, na, vielleicht, ne, irgendjemand, aber ich nicht, Gott sagt zu dir, du bist die Krone der Schöpfung. Attentat. Und, wie fühlt es sich an?
Cool.
Also, liebe Alena, Gott sagt zu dir, du bist die Krone der Schöpfung. Und du findest es cool. Andere sagen vielleicht, oh, ich muss mal weg hier. Andere sagen vielleicht, oh nee, nie im Leben, will ich gar nicht sein. Aber du bist's. Und jetzt ist es cool, dass du die Krone der Schöpfung bist. Aber weißt du was? Der Frank ist es auch. Der Frank ist auch die Krone der Schöpfung. Du bist nicht allein. Und die Vero und die Katrin und wer auch immer hier im Raum sitzt oder auf dieser Erde herumläuft. Sogar ich. Jeder von uns ist die Krone der Schöpfung. Und Gott sagt, so habe ich dich gedacht. Und wenn du die Krone der Schöpfung sehen willst, dann musst du in den Spiegel gucken. Aber das allein reicht nicht. Du musst um dich herum gucken und alle angucken. Und am Ende dieses Tages, da setzt Gott auf jeden von uns, auf die Menschen seinen Stempel. Und es heißt, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und das ist ein so kleiner Hinweis von dieser Spannung der Schöpfung, denn die Tage vorher war alles nur gut. Erst am sechsten Tag, als der Mensch geschaffen wurde und die Tiere, da war es sehr gut. Es ist so ähnlich, wie wenn du eine Arbeit schreibst in der Schule und es fehlt was. Du hast fast alles. Dann reicht es nur für eine 2. Aber wenn alles dasteht, wenn du alles gemacht hast, dann ist es sehr gut. Und deswegen, erst mit der Krone der Schöpfung wird die Schöpfung sehr gut. Aus der Sicht Gottes. Und Gott hat das ganze Universum geschaffen, dass du darin leben kannst, in einer Beziehung mit ihm. So, jetzt bist du die Krone. Und was heißt das denn jetzt? Es heißt, Gott übergibt uns Verantwortung als Menschen. Also das Paradies war kein ewiges Rumchillen. Es war auch kein Schlaraffenland, wo du den Mund aufgemacht hast und das Essen ist dir reingeploppt. Sondern Gott sagt, ich sorge schon dafür, dass euch nicht langweilig wird. Ich habe Arbeit für euch. Ich habe eine Aufgabe für euch. Und deswegen sagt er dann, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh. Diese Zeilen wurden in der Vergangenheit oft missverstanden und werden auch heute noch schnell missverstanden. Das geht so nach dem Motto, ich bin der King und ich kann machen, was ich will und darf alles unterdrücken und klein halten und bin keinem Rechenschaft schuldig, weil ich bin ja der King. Aber das bedeutet Krone der Schöpfung nicht, definitiv nicht. Natürlich, wir haben hier diese beiden Worte, herrschen und untertan machen. Und das sind auch in der Bibel, im Alten Testament, immer wieder Worte, die für einen König gebraucht werden, für einen Herrscher. Und wir haben hier die Krone auf. Aber Gott stellt sich einen König anders vor. Das ist nicht jemand, der die Leute ausbeutet und unterdrückt, der zuerst dafür guckt, dass es ihm gut geht, sondern ein König im Alten Testament ist immer auch ein Hirte. Das ist jemand, der dafür sorgt, dass es dem, was ihm anvertraut ist, gut geht. Ein Hirte kümmert sich um die Schafe. Und ein König, der soll dafür sorgen, dass es den Leuten, die er regiert, gut geht. Er sorgt für den Shalom, für den Frieden, für das Heil, für die Gerechtigkeit. Und der König steht im Alten Testament immer unter Gott. Er soll mit dem, was Gott ihm anvertraut hat, sorgfältig umgehen. Das heißt, der König muss sich für das, wie er herrscht, vor Gott verantworten. Er ist nicht der letzte Instanz, sondern er hat immer noch Gott über sich und es muss seine permanente Frage sein, Gott, wie gehe ich so damit um, dass ich das verantwortlich tue? Und für uns als Krone der Schöpfung bedeutet das, Gott vertraut dir und mir seine Schöpfung an. Wir dürfen sie nutzen, wir dürfen daraus Nutzen ziehen. Aber wir haben auch Verantwortung für sie. Es ist nicht unsere Schöpfung, weil wir sind nicht Gott. Es ist immer noch Gottes Erde. Es ist seine Schöpfung. Und im Psalm 24 kommt es auf den Punkt, wo es heißt, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Und wenn wir gleichzeitig hören in diesem Bericht, dass wir als Ebenbild, als Gegenüber, als Abbild Gottes geschaffen sind, dann heißt das auch, wir vertreten Gott auf dieser Erde. Wir sind seine Stellvertreter. Und an uns, so wie wir leben, so wie wir mit dieser Schöpfung umgehen, soll man erkennen, wie Gott ist und wie Gott mit dieser Schöpfung umgehen würde. Und wo Gott regiert, da entsteht Leben, entfaltet sich Leben, blüht etwas auf, wird etwas gut. Und so sollen wir mit der Schöpfung umgehen. Das ist das Ziel gewesen, dass wir Macht bekommen, die zum Guten, zum Heil verwendet wird. Das heißt, wenn es heißt, dass wir herrschen und untertan machen sollen, dann gibt uns das einen großen Freiraum. Aber der ist nicht unendlich. Denn wir verantworten uns und wir haben Verantwortung für die Schöpfer. Und wir sind dem Schöpfer verantwortlich für die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Das heißt, eine Krone, ein hohes Amt, bedeutet immer auch Verantwortung und Rechenschaft. Damit wir das allerdings tun können und diese Verantwortung wahrnehmen können, verleiht Gott uns Fähigkeiten. Das heißt, Gott gibt uns nicht nur eine Aufgabe und sagt, guck mal, wie er damit zurechtkommt, sondern er gibt den Menschen Fähigkeiten, die Tiere nicht oder nur zum Teil haben. Deswegen heißt es, ein Bild, das uns gleich sei. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir wie Gott sind, hundertprozentig. Es bedeutet aber, dass Gott uns damit aus der Schöpfung heraushebt, aus dieser Linie, in der wir immer noch drinstehen, aber uns heraushebt ein Stück weit, uns die Krone aufsetzt und sagt, ihr bekommt Fähigkeiten und Eigenschaften, wie Gott sie auch hat. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber ihr bekommt das als Menschen. Ihr bekommt Macht und Kreativität. Ihr bekommt Verstand und vieles andere, was er auch hat und was er auch einsetzt und gebraucht. Als Menschen können wir kreativ tätig sein und die Welt verändern. Wir können planen und forschen und erfinden. Wir können bauen und entwickeln, zähmen und gestalten. Und was wir auch können, wir können über uns selber nachdenken. Wir können die sogenannte Metaebene einnehmen. Einen Schritt zurückgehen und auf unser Leben gucken und das angucken und mit anderen besprechen. Das heißt, wir haben unglaubliche Fähigkeiten als Menschen, an die wir uns viel zu oft gewöhnt haben und in Klammern, die man auch zum Negativen einsetzen kann. Deswegen ist die Verantwortung so wichtig. Aber gedacht ist, dass wir sie zum Guten einsetzen. Und gedacht ist auch, dass wir nicht so tun, als wäre das alles unser, sondern es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Wir verdanken sie nicht uns selber, sondern Gott. Und das drückt sich dann auch in dieser Geschichte im Segen aus. Da heißt es nämlich, und Gott segnete sie. Und dieser Segen kommt vor dem Auftrag. Also Segen ist nicht etwas, ich tue was und dann bekomme ich einen Segen dafür. Während ich das tue oder hinterher so als Belohnung. Sondern Segen steht immer vor der Aufgabe. Wir sind zuerst Gesegnete. Und dann Beauftragte und das schon seit der Schöpfung. Das heißt, Gott beschenkt die Menschen mit seiner liebevollen Zuwendung. Aber Segen bedeutet immer auch Kraft, Energie. Er gibt ihnen was ab von seiner Kraft. Und das ist so ein Zug, der sich durch die ganze Bibel zieht, dass Gott uns nie nur eine Aufgabe gibt, sondern immer auch das, was wir dazu brauchen, um sie zu erfüllen. Und dazu gehört auch etwas, was auch in diesem Text steckt. Denn dieser Auftrag, den bekommt nicht einer. Also, wie ich vorhin sagte, nicht einer allein ist die Krone der Schöpfung. Jeder von uns wir miteinander. Und diese Aufgabe, die Gott uns gibt, die kann keiner alleine erfüllen. Denn Gott redet hier die Menschen an und nicht einen einzelnen Menschen. Und schon gar nicht, wie manche denken, dass Gott damit den Mann anredet und die Frau irgendwo in der Ecke steht. Die Frau ist nicht die Assistentin, die ab und zu mal auf die Bühne kommt, Blumen überreicht, lächelt und wieder geht, während die Männer das Eigentliche machen. Sondern hier ist ganz deutlich, dass Mann und Frau angesprochen sind, diesen Auftrag gemeinsam zu tun. Es geht um ein Miteinander. Und es geht letztlich auch darum, dass Gott uns in Gemeinschaft stellt. Denn hier heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Mann und Frau, männlich und weiblich, zwei Geschlechter auf einer Ebene, gleichwertig und aufeinander angewiesen. Jeder auf den anderen. Und das war kein Versehen, das war nicht was Gott, wo Gott nicht aufgepasst hat und dann, ach, es sind halt zwei entstanden, wollte ich eigentlich gern anders haben, sondern es geht um Ergänzung, weil wir einander brauchen. Und dahinter steckt ein Prinzip, was seit Anfang der Schöpfung von Gott gedacht ist, dass keiner von uns alleine vollständig ist. Wir brauchen immer den anderen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Ehe, auch wenn es hier so aussieht, sondern es gilt für uns alle. Wir brauchen immer den anderen, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen die anderen, um das zu tun, was Gott von uns will. Und wisst ihr, das beginnt schon bei der Geburt. Keiner von uns hat sich selber auf die Welt gebracht. Da brauchten wir andere, man nennt sie Eltern. Und keiner kann allein ein Kind zeugen. Wir brauchen immer die anderen, den anderen, weil Gott uns zur Gemeinschaft geschaffen hat und weil der Auftrag auch riesig ist. Es geht ja um die ganze Welt, die wir im Auftrag Gottes regieren sollen. Das schafft keiner alleine, so begabt ist keiner, auch wenn manche Leute das vielleicht von sich denken. Sondern Gott hat ganz bewusst Begabungen unterschiedlich verteilt, dass keiner alles kann und wir einander brauchen. Und das schafft übrigens auch ein Paar, einmal Mann und Frau, nicht alleine. Denn Gott stellt sie ganz bewusst dann auch in eine größere Gemeinschaft. Er sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Er sagt nicht, bleibt mal schön allein ihr zwei, dann habt ihr es einfacher. Sondern er sagt, hey, ich habe jetzt euch zwei und jetzt brauche ich noch ganz viele andere von euch. Und in diese Gemeinschaft stelle ich euch hinein. Die ersten Menschen sollen sich fortpflanzen, eine Familie gründen, mehr werden, eben nicht unter sich bleiben. Und die Gemeinschaft von zwei Leuten soll sich öffnen für andere, dass sie Teil dieser Gemeinschaft werden, dass die Gemeinschaft wächst und größer wird, indem sie andere aufnimmt. Und dabei ist der andere Mensch, den wir manchmal vielleicht als Bedrohung oder Zumutung empfinden, von Gott gedacht als ein Geschenk an uns, weil er auch Krone der Schöpfung ist. Und Gott stellt uns in die Gemeinschaft. Wir sind Teil unserer Familie, unseres Volkes, der ganzen Menschheit. Jeder von uns ist Mensch. Und perfekt, perfekt werden wir erst im Miteinander. Und jeder, der meint, er kann alleine perfekt werden, liegt völlig daneben. Wir brauchen den anderen und das ist sehr gut, sagt Gott, denn so habe ich euch geschaffen. Und dann sagt Gott, jetzt haben wir genug über Arbeit geredet, die Arbeit ist nicht das letzte Wort und der Auftrag auch nicht. Denn ganz am Ende der Schöpfung steht nicht der Mensch, sondern die Ruhe Gottes. Gott gönnt uns Ruhe. Denn da heißt es, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Die letzte Vollendung der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern die Ruhe. Und nur, dass wir es nicht falsch verstehen, zur Sicherheit, Gott hat sich nicht ausgeruht. Also nach dem Motto, jetzt hat er viel gearbeitet, jetzt ist er platt, jetzt muss er mal auftanken und Energie machen, kriegen und so. Gott hätte Millionen Jahre weiterschaffen können, weil er ist die Energie schlechthin. Und für alle, die sich noch an Physik erinnern, er ist das Perpetuum mobile, was es in dieser Welt nicht gibt. immer in Bewegung, immer in Energie und keine Energie verbraucht. Gott muss nicht auftanken, das müssen wir, aber nicht Gott. Gott ruht sich nicht aus, er ruht. Ich glaube, ich habe lange überlegt, was macht er denn da, wenn er jetzt nicht, sich nicht ausruht? Er nimmt sich die Ruhe, um zu genießen. Ohne Ruhe kannst du nicht genießen. Er guckt sich nochmal das an, was er gemacht hat und genießt es. Dazu braucht man Zeit. Also ohne Zeit kann man Essen runterschlingen, aber nicht genießen. Genuss braucht immer Zeit. Und ich glaube, Gott genießt die Welt, die er geschaffen hat. Er freut sich an seiner Schöpfung. Und gleichzeitig sagt er, ich kann zwar bis ans Ende der Tage arbeiten, aber ich muss es nicht. Und er macht sich auch nicht abhängig von seiner Arbeit. Sein Selbstwert liegt nicht darin, dass er noch weiter 5000 Erden schafft. Sondern sagt, das ist gut. Ich habe das gemacht, aber ich bin nicht abhängig davon, was zu schaffen. Und er gönnt sich Ruhe. Und weil wir seine Ebenbilder sind, sagt Gott, wenn ich mir schon Ruhe gönne, dann gönne ich sie euch auch. Und ihr solltet sie euch auch gönnen, weil ihr ja nicht ewig Energie seid. Ihr braucht das auch noch dazu. Aber weil Gott ruht, dürfen wir auch ruhen. Wir dürfen seine Werke genießen, ihn und seine Nähe suchen. Wir sind nicht nur zur Arbeit geschaffen, sondern auch zur Ruhe. Bei Gott gehört beides zusammen. Anspannung, Entspannung. Arbeiten, ausruhen, ruhen. Beides ist unsere Bestimmung. So, das war jetzt der 6. und der 7. Tag im Schnelldurchlauf. 5 kleine Hinweise waren das für uns. Du bist die Krone der Schöpfung. Wer mag, kann es nachher mal aufsetzen, damit er es nicht vergisst. Du bist es, du bist der Höhepunkt. Für dich hat Gott dieses Universum geschaffen. Aber das bedeutet auch, du hast Verantwortung für diesen Planeten, für diese Erde. Verantwortung und einen Auftrag, den du wahrnehmen sollst. Adel verpflichtet, gibt es einen Satz. Das gehört dazu. Die Krone der Schöpfung zu tragen, hat einen Anspruch, eine Verantwortung. Dass du das schaffst, dazu hat Gott dir Fähigkeiten gegeben. Ganz individuell. Aber jeder von uns kann denken, kann Dinge anpacken. Wir haben Fähigkeiten für diesen Auftrag. Aber wir schaffen ihn nicht alleine. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen Ergänzung. Keiner von uns kann alles. Und neben all dem Arbeiten und Auftrag gönnt Gott uns die Ruhe. Du darfst dich ausruhen, du darfst ruhen. So hat Gott sich das vorgestellt mit der Krone der Schöpfung. Dass es nicht immer gelingt, das erleben wir tagtäglich. Aber gleichzeitig können wir sagen, hey Gott, danke, dass ich die Krone der Schöpfung sein darf. Und ich möchte es lernen, jeden Tag mehr so zu leben, wie du das gedacht hast, wofür du mich geschaffen hast. Amen.